Ja, ich bin auch selber immer gespannt, was da kommt und was da passiert. Und das Gute daran ist, ich muss mich ja schon fast zwangsweise mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich komme da auch nicht mehr raus aus der Kiste. Und das ist für mein Wesen eigentlich ganz gut, habe ich festgestellt. Ich brauche feste Aufgaben, ich brauche feste Verpflichtungen. Die halten mich in einem gewissen Rhythmus. Ich bin nicht einer, der von Natur aus von alleine früh immer um 6 aufwacht und den schon gleich ins Gebet drängt. Ich bin auch nicht einer, der jeden Tag um die gleiche Zeit die Bibel zur Hand nimmt und das sich zur festen Gewohnheit macht. Und ich habe mit Regelmäßigkeiten so meine Mühe gehabt. Es hat sich verändert und Gott hat mich da in eine gute Schule hineingenommen und mein Ausweg war einfach, Verantwortung zu übernehmen. Und dadurch tue ich was, regelmäßig. Und ich mache es mittlerweile gerne. Ich habe mich da an etwas gewöhnt, was eine sehr gute Gewohnheit ist. Tja, und so gehört es auch zur guten Gewohnheit, wenn der Eckehard sagt, Andi, ich brauche dich an dem Sonntag, dann sage ich, ja, mache ich. Und dann gucke ich mal, was da kommt. Ja, was kam da? Wir sind mitten im Januar und wer ein bisschen so die Plakatwände mal anguckt, es geht jetzt los mit den großen Faschingsfeiern. Ja, überall werden vom kleinen Dorf bis in die Stadt rein, überall Faschingsfeiern. Und unsere Politiker geben sich ja also wirklich größte Mühe und scheuen auch keine Kosten, sich komplett in andere Menschen zu verwandeln. Ja, also so Ganzkörperkostüme, ja, und mit Maskenbildnern und also ich weiß gar nicht, was sowas kostet. Wahnsinn, von Schreck. Ja, dieses grüne Wesen da, ich glaube, unser Ministerpräsident hat das mal gemacht, bis hin zu Filmfiguren und also das sind nicht Plastikteile, die da an denen rumklappern, das ist alles richtig gutes, teures Zeug. Und ja, ich habe so drüber nachgedacht, Menschen gefällt es, glaube ich, ab und zu mal gerne in eine andere Rolle zu schlüpfen. Einfach jemand anders zu sein und sei es auch nur für eine kurze Zeit. Man darf sich da nämlich anders benehmen. Und kann dann auf seine Rolle einfach verweisen. Das ist diese Rolle und es ist heute hier der Freibrief, einfach mal unverschämt zu sein, frech zu sein, locker zu sein. Ich habe vielleicht, oder derjenige hat vielleicht einen Job in einem Büro, Tag ein, Tag aus, immer nur mit Zahlen hantieren, alles sehr eingefahren und endlich mal kann ich mal anders sein, ja? Ich kann mal unverschämt oder ganz locker sein, ja? Ich kann mal jemand sein, der ich normalerweise gar nicht sein möchte. Vielleicht nicht sein möchte. Ja, mir fehlen ein paar Haare. Ne? Dann hätte ich mal hier ein paar Haare. Dunkle Brillen sind auch immer ganz gut. Und ja, die passende Tüte dazu habe ich heute heimgelassen. Also die werde ich mir auch heute nicht anstecken. Ja, nicht mal für eine Predigt. Und hinter so einer dunklen Brille und mit so einem Ding hier oben drauf fühlt sich schon ein bisschen anders an. Und wenn dann das ein oder andere Gläschen noch dazukommt und die Hemmschwelle etwas sinkt, dann kann ich in diese Rolle auch richtig reinschlüpfen. Ja, und je nachdem, wie viel Raum ich dem gebe, geht es dann gut oder es geht vielleicht nicht mehr so gut. Aber ich verlasse ja diese Rolle wieder, wenn die Party vorbei ist. Und spätestens nach einer weiteren Nacht dürfte auch der Kater verschwunden sein. Und ich tauche wieder in mein normales Leben ein. Und ja, viele machen das sehr gerne und sagen, ach komm, das ist eigentlich nur Spiel und das ist eigentlich nur Spaß. Und ich glaube, was wir gar nicht so richtig wahrnehmen, dass wir in unserem Alltag auch Masken tragen. Die sind nicht so offensichtlich, ja, wie diese Rasterlocken und die Brille. Das ist nicht so offensichtlich wie ein als Pirat verkleideter oder als ein Schreck verkleideter, ja. Das ist so überzeichnet, dass man es ablegen kann und dann kommt der normale Mensch wieder zum Vorschein. Aber ich glaube, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Ich glaube, dass wir gelernt haben, Masken zu tragen, bewusst oder unbewusst und einfach Rollen spielen, um uns zu schützen. Und das geschieht manchmal wirklich mit Absicht, das heißt, ich mache das ganz bewusst und manchmal haben wir es gar nicht mehr bemerkt, welche Maske wir eigentlich aufhaben. Und ich habe gebetet und habe gefragt, Herr, was ist das, wovor wollen wir uns eigentlich schützen? Was ist das? Was trifft uns so, dass wir uns eine Maske zulegen müssen? Und Gott hat gesagt, Spott. Spott ist das, was uns wirklich treffen kann. Und wir wollen uns vor Spott schützen. Wir wollen uns vor blöden Bemerkungen schützen. Vor abfälligen Bemerkungen wollen wir uns schützen. Und wir können es tun, zum Beispiel, indem wir an unserem Äußeren arbeiten. Ja, indem wir uns durch unsere Kleidung einen gewissen Wert zulegen. Eine gute Kleidung, eine Kleidung, die in ist, eine Kleidung, die angesagt ist und dazu noch eine Gesichtsgestaltung, sage ich mal so, die auffällt, die einfach schick ist, die gut ist und wir putzen uns richtig raus und da kann viel Zeit und da kann auch viel Geld darauf verwendet werden. Was ist daran schlecht? Eigentlich nichts. Das Problem ist nur, wenn du es gar nicht bist. Wenn du es eigentlich gar nicht bist, sondern wenn du es tust, um dich zu schützen vor Spott, weil du zu dem, wie du wirklich bist, eigentlich nicht stehen kannst, dann kostet es Kraft, dann wirst du irgendwann unzufrieden sein und vor allen Dingen wirst du empfindlichst reagieren, wenn jemand an dieser Maske kratzt. Dann spürst du, dass etwas hier nicht ganz echt und wahr ist. Oder du stellst fest, ich komme mir immer so doof vor, wenn ich mit Leuten zusammen bin und die unterhalten sich über alle möglichen Themen. Ich weiß gar nicht, was ich da zu sagen habe. Ich weiß gar nicht, was ich dazu beitragen kann. Ich komme mir irgendwie etwas doof vor. Und dann fängst du an, dir etwas anzulesen oder anzueignen und verwendest viel Mühe darauf. Ich kann es von mir erzählen, ich habe damals dann halt Fachzeitschriften genommen, ja, weil die Kumpels haben sich über Motorräder unterhalten. Ich konnte fahren. Und ich habe das total gerne gemacht und ein paar Sachen, aber die haben sich über Sachen unterhalten in dem Ding da drin. Dann habe ich mir Fachzeitschriften gekauft, wie denn so ein Motor aufgebaut ist und wie das mit den Ventilsteuerungen und habe viel, viel gelernt. Ja, warum? Nicht, weil ich mal einen Motor zerlegen wollte und selber rumschrauben wollte, ich wollte nur mitreden. Wenn die wieder über das reden, ich wollte nicht als doof dastehen. Ja, und dann habe ich diese Maske und wenn du das geschickt machst und dich mit ein paar Begriffen gut auskennst und die zur richtigen Zeit fallen lässt, dann denken die, wow, der kennt sich aber aus. Und der hat aber eine Ahnung. Es ist gut, wenn dann die Leute nicht zu tief reinbohren. Ja, da musst du dir wieder eine Strategie überlegen, wie du dann den Ball zum anderen wieder rüberspielst. Ja, auch das kannst du lernen. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist eine Maske. Ich habe da keinen eigenen Antrieb. Ich will die Dinger fahren und ich möchte, dass sie laufen. Und ich genieße das. Und natürlich kann ich eine Zündkerze wechseln, ich kann meine Kette spannen und fetten, meine Güte. Solche Sachen, ja, ich kann das Ding betanken und Öl einfüllen, alles gut. Ja, aber tiefer wollte ich nicht eintauchen. Aber ich habe diese Maske auf. Boah, der Andi kennt sich aus mit Motorrädern, ne? Der ist da voll gut drauf. Nee, war er nicht. Und das Dumme ist, es hat Kraft gekostet, diese Maske aufrecht zu erhalten. Und man musste aufpassen, mit wem man spricht, mit wem man zusammen ist. Es kostet Kraft. Aber das war eigentlich nicht ich. Wovor willst du dich schützen mit einer Maske? Du willst dich schützen vor Kritik. Wie schützt man sich vor Kritik? Indem man möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Das, was ich mache, mache ich gut, immer gut. Ich mache es immer richtig. Ich komme immer pünktlich. Ich vergesse nichts. Wenn du jemand bist, dem das leicht fällt, weil er einfach so gestrickt ist. Okay, nichts gegen Pünktlichkeit, nichts gegen richtig machen, nichts gegen gut sein in dem, was man tut, nichts dagegen. Aber wenn du gar nicht so jemand bist und du möchtest hier ein Bild zeichnen von dir, das dem gar nicht entspricht, das kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung, es kostet ungeheuer Kraft. Es kostet so viel Kraft. Ja, und du musst immer auf der Hut sein, dass die anderen nicht dahinter blicken und nicht feststellen, wie der wirklich gestrickt ist. Mehr so aus dem Bauch raus vielleicht. Ja, und dieses, Hauptsache ich bin da. Nicht Punkt, Hauptsache ich bin da. Ja, das war mein Credo, lange Zeit. Hauptsache ich bin da. Ob ich nur eine Viertelstunde zu spät komme oder 20 Minuten, es ist wichtig, dass ich da bin. Da ist was Wahres dran. Da ist was Wahres dran. Aber das andere ist auch gut, die anderen warten nämlich und stellen sich immer darauf ein, dass es nicht fair den anderen gegenüber auch. Das kann man lernen. Aber mein Punkt war der, möglichst gut zu sein in dem, was ich mache, aber mit dem Ziel, keine Angriffsfläche zu bieten. Dann kannst du das noch kombinieren mit Fleiß, unglaublich fleißig sein und viel dienen. Das klingt gut. Was ist daran schlecht? Gar nichts. Das Problem ist nur, wenn du es tust, damit keiner etwas an dir findet und keine Kritik dich je treffen kann, dann ist es nicht gut. Dann baust du etwas auf, so nach dem Motto, hey, sag mal, ich reiß mir hier den Hintern auf, ja? Und was willst du jetzt hier mit dem, was du sagst? Guck doch erst mal selber, dass du deine Sachen gut machst. Du dienst und dienst und dienst mit dem Ziel, dass dich keiner kritisieren darf, dass du hier wie eine Glocke um dich herum hast. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das so gemacht habe am Anfang. Das ist mir nur nicht bewusst gewesen. Ich habe es wirklich gerne gemacht. Ich diene gerne. Ich mache gern Dinge für andere Menschen. Das tue ich. Und irgendwann habe ich festgestellt, was ich nicht gut kann, ist Kritik annehmen. Dann diene ich halt noch mehr. Weil dann kannst du immer sagen, ey, was machst du überhaupt? Ich mache das und das und das und das. Gibt es jetzt irgendwas zu kritisieren? Ist irgendwas schlecht? Oh, na, dann kommen die ins Nachdenken. Ist der Ball rübergespielt? Und ich bin wieder fein raus. Das ist eine Maske. So viel zu tun und immer zu sagen, ich mache so viel, Kritik verboten. Ist so, habe ich erst entdeckt. Das ist eine ganz fiese Geschichte. Schaut sehr gut aus, diese Maske. Aber es ist eine Maske. Es war nicht ich. Ich habe das in einem Maß gemacht, wo es nicht mehr gesund war. Vor was wollen wir uns schützen? Spott, Kritik, Verantwortung. Verantwortung ist immer verbunden mit Arbeit. Warum schützen vor Verantwortung? Du hast vielleicht ein Handicap, ein echtes, ein gesundheitliches Handicap, ein mentales Handicap, ein was weiß ich wo. Und du stellst dieses Handicap voran als Maske und sagst, dazu bin ich nicht fähig. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Ich bin in sowas schlecht. Punkt. Und sagt, ach ja, Entschuldigung, stimmt. Ne? Können wir dem nicht zutrauen? Können wir ihr nicht zutrauen? Du hast diese Maske, ich habe ein Handicap. Ende. Da braucht niemand mich irgendwie ansprechen oder herausfordern. Ich kann das nicht. Ich bin dazu nicht fähig. Frag einen anderen, nimm einen anderen. Das ist auch eine Maske. Du hast vielleicht tatsächlich eine Krankheit. Du hast vielleicht tatsächlich ein Handicap, aber du bist nicht bereit, das verändern zu lassen oder eine neue Sichtweise anzunehmen. Und diese Masken schützen dich. Sie schützen eigentlich deinen Selbstwert. Und du entdeckst eigentlich gar nicht, dass hier etwas ist, was einen Mangel hat in dir, was geheilt werden muss, was angerührt werden muss. Und Gottes Ziel ist es eigentlich, dich an den Punkt zu führen, dass du aufmachst, in den Spiegel guckst und feststellst, so bin ich wirklich. So bin ich. Was mir geholfen hat, waren zwei Dinge. Es sind zwei Familien, die mir geholfen haben. Einmal meine natürliche Familie, Ehefrau und Kinder. Du kannst vielleicht hier in der Gemeinde, du kannst an der Arbeit, du kannst im Freundeskreis diese Masken tragen und kannst diese Rollen spielen. Das ist mir ziemlich gut gelungen über viele Jahre. Aber du kannst es nicht in der Familie. Kinder sind exzellente Beobachter. Kinder sind gnadenlos in ihrem Urteil. Nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie erkennen und es einfach aussprechen. Und du sagst dann, was bildest du dir ein, ne? Und wie redest du mit mir? Und da ist kein Respekt. Hast du mal dann wirklich drüber nachgedacht? Vielleicht war das respektlos in dem Moment. Aber was hat das Kind dir gespiegelt, dein eigenes? Was hat dir deine Ehefrau oder dein Ehemann gespiegelt? Und da habe ich gemerkt, es geht nicht. Ich kann zu Hause keine Masken tragen. Die gucken mir hinters Hemd. Die kennen meine Schwächen. Und ich muss lernen, ehrlich zu werden und zu sagen, ihr habt recht. Da tick ich immer aus an dem Punkt. Und ich werde darüber nachdenken, warum, wenn ihr diesen Knopf drückt, was ist da los mit mir? Und da musst du anfangen zu arbeiten und nachzudenken. Die zweite Familie ist die Gemeindefamilie. Und die Dienste, die ich hier übernommen habe. Und ich bin sehr dankbar für Dienste, weil ich habe den Dienst am Anfang übernommen, weil es, weiß ich nicht, einmal hat Spaß gemacht, bestimmte Sachen. Und wenn positive Rückmeldung kommt, ist das schön. Aber dabei blieb es nicht. Warum? Weil ich nicht der Perfekte bin, der ich gerne sein wollte. Ich habe Fehler gemacht, ich habe Dinge vergessen. Wie oft haben mir meine Freunde hier geschrieben, Andi, denkst du noch an das Treffen? Ich war ganz woanders, ja, und habe überhaupt nicht ans Treffen gedacht. Und ich musste alles Mögliche schnell umschmeißen und umtelefonieren und sage, ich komme später. Und ne, sorry, gut, eine Predigt habe ich, glaube ich, noch nicht vergessen. Aber ich habe vieles schon vergessen in dieser Gemeinde. Ich habe Sachen versprochen und nicht eingehalten. Und das hat mich geärgert. Ich wollte eigentlich anders sein. Ja, und ich habe gemerkt, mein Wesen kommt mir da nicht so entgegen. Ich muss da etwas lernen, ich muss mich da verändern und es kostet Arbeit. Und ich will doch die Dinge einfach leichter haben und schneller haben. Ja, so wie Gitarre lernen in einer Woche. Das muss doch möglich sein. Ich habe mit Musikern gesprochen und ich habe es echt nicht. Es gibt einen sehr guten Gitarristen in Nürnberg, Stefan Grasse. Und ich habe ein paar Konzerte von dem Kerl besucht und habe den einmal persönlich kennenlernen dürfen im ganz kleinen Kreis. Und ich habe ihn gesprochen, weil ich dachte, naja, wenn man das mal so kann, dann flutscht es doch einfach. Das kann doch nicht sein, dass man da ständig so viel üben und trainieren. Und er hat mir dann gesagt, wie viele Stunden er übt. Nahezu täglich. Und ich mir gedacht habe, unglaublich, dann will ich es gar nicht lernen. Das Nein, da ist mir der, aber da muss ich ehrlich sein. Ich muss sagen, Respekt vor denen, die es können, aber dann tue ich nicht so. Ja? Natürlich könnte ich mir ein paar Griffe aneignen und ja, wenn man so ein bisschen, wow, der kann Gitarre spielen. Nein, der kann zwei Griffe. Ja? Das ist so eine Sache, ja, die Gemeindefamilie. Kritik, gerechtfertigt und ungerechtfertigt, trifft dich, wenn du dienst, wenn du etwas machst. Das kommt. Wenn du krampfhaft versuchst, eine Maske aufzubehalten, ich mache das richtig und meine Sicht der Dinge ist die einzig wahre und so wird das gemacht, dann werden deine Mitarbeiter das irgendwann merken, so wie deine Familie zu Hause, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, die checken das. Der will was aufrechterhalten, was er gar nicht ist. Er steht nicht zu seinen Fehlern, er kann das nicht zugeben. Und du wirst verlieren an Respekt, an Achtung, an Autorität. Du wirst nur verlieren. Ja, und wenn deine Geschwister genügend Gnade und Liebe haben, ja, werden sie dich trotzdem herzlich in den Arm nehmen, werden für dich beten, ja, und Gott bitten, dass du auf einen guten Weg hier kommst. Aber das muss nicht sein. Warum sträubst du dich da so dagegen? Ich habe, und das muss ich sagen, in meiner Familie und in der Gemeinde wirklich in meine seelischen Abgründe blicken dürfen. Ich habe da Geiz entdeckt, von dem ich nicht wusste, dass er vorhanden ist. Ich habe eine Gleichgültigkeit entdeckt, von der ich mich am Anfang wirklich distanziert habe und gesagt habe, nein, das bin ich nicht. Ich weiß doch. Und ich habe eine Unfähigkeit entdeckt in manchen Bereichen, die mir unangenehm war. Ich habe gedacht, das will ich nicht. Ja? Ich will nicht unfähig, gleichgültig und geizig sein. Das ist nicht schön. Und hat Gott gesagt, nö, das stimmt, das ist nicht schön. Aber das bist du nun mal im Moment. Und du bist es nicht in deinem ganzen Wesen, denn, und das ist das Schöne, ja, diese Familie hat mir auch was anderes gespiegelt. Meinen Wert und meine Stärken und meine Fähigkeiten. Und dafür waren sie sehr dankbar. Und auch das habe ich deutlich gesehen. Und was in diesem ganzen jahrelangen Prozess rauskam, war eigentlich für mich ein Bild von, das bin ich und das bin ich nicht. Und das muss ich auch nicht sein. Aber Gott hat mich da nicht stehen lassen. Und das ist die gute Nachricht. Sondern er hat gesagt, wir starten gemeinsam ein Programm. Sein Trainingsprogramm. Und das Ziel ist einfach, heil zu werden. Wirklich heil zu werden. Und ich habe, und das ist das Schöne, ich habe Frieden mit mir selber geschlossen. Und das kann ich euch nur ans Herz legen, dass du an den Punkt kommst, wo du mit dir selber wirklich Frieden schließt und sagst, okay, im Moment stehe ich an dem Punkt. Ich sehe meine Unfähigkeit, ich sehe meine Gleichgültigkeit, ich sehe meine Habgier, ich sehe meine Bequemlichkeit, ich sehe das. Aber ich sehe auch mein Herz, meine Bereitschaft zu dienen, zu helfen. Ich sehe meine Gaben, meine Fähigkeiten, vielleicht ein Instrument zu spielen. Ich sehe meine Fähigkeit, gut zuzuhören und Leuten guten Rat zu geben. Ich sehe auch das. Und das ist das ganze Bild. Und dann schließ Frieden mit dir und gehe diesen Weg wirklich mit dem, der von sich sagt, ich bin wirklich der Fürst des Friedens. Und das ist Jesus Christus. In Römer 5,1 steht, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerecht geworden sind, weißt du, in dem Zustand, wo du sagst, ich habe in den Spiegel geguckt und gesehen, das gefällt mir nicht, was ich sehe, sag Gott, du bist gerecht. Und das ist das Verrückte und das musst du akzeptieren. Dass Gott sagt nicht, wenn du die Unfähigkeit ablegst, wenn du die Gleichgültigkeit ablegst, wenn der Geiz endlich weg ist, dann bist du gerecht. Nein, falsch. Es heißt hier durch Jesus Christus, nicht durch dich. Es ist allein deine Entscheidung für Jesus Christus, dass du sagst, Herr, ich sehe mich in meiner Unvollkommenheit, ich brauche dich. Ich brauche Erlösung, ich brauche Heilung. Und ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast für mich. Du hast meine Unfähigkeit hier hingebracht. Meine Gleichgültigkeit ist hier, mein Geiz hängt hier, meine Habgier hängt hier. Dort hängt es, damit ich frei bin. Frei von dieser Schuld. Und da sagt Gott, du bist gerecht, weil du das glaubst, dass mein Sohn das für dich erworben hat. Das ist dein Startpunkt, dein Anfangspunkt, nicht dein Ende. Das ist dein Startpunkt. Du bist gerecht gemacht. Und durch dieses Gerechtsein hast du Frieden mit Gott. Und wenn Gott sagt, Mensch, du hast Frieden mit mir, dann schließ doch auch den Frieden mit dir. Dann schließ endlich diesen Frieden mit dir. Und nimm den Fokus weg von den vielen Menschen, die gucken, wie du aussiehst, wie du dich bewegst, was du tust, was du richtig und falsch machst. Gott sagt, okay, ich werde dir einen Weg zeigen, wie du das aushalten kannst, wie du das handeln kannst, wie du da durchkommst. Und zwar mit Frieden im Herzen. Weil du Frieden mit dir hast und Frieden mit mir. Das sind die zwei wichtigsten Personen erstmal. Frieden mit dir und Frieden mit Gott. Und dann kann das auch zu deinen Mitmenschen gehen. Das geht wirklich. Und das ist der Königsweg, das sage ich euch. Es ist wirklich der Königsweg. Sonst hätte Jesus nicht sein Leben gegeben. Hätte es einen anderen, einfacheren Weg gegeben, hätte er den genommen. Wenn es möglich ist, hat er gebetet, oder? Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, im Garten kurz vor seinem Tod. Wenn es einen anderen, einfacheren Weg gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern du. Und es gab keinen anderen, einfacheren Weg. Wie bin ich da durchgegangen? Das waren Jahre des Lernens und der Veränderung für mich. Und ich bin Gott sei Dank nicht der gleiche geblieben wie vor 30 Jahren. Ich habe Vergebung gelernt, Freude gelernt, Gelassenheit gelernt, Vertrauen gelernt, Geduld gelernt, Gebet gelernt. Kann man alles lernen. Leute, das ist das Tolle. Man kann es lernen. Und es steht in der Bibel drin, wir haben den besten Lehrer. Das ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der in dir wohnt. Er sagt, er erinnert dich. Er lehrt dich, er führt dich in alle Wahrheit, er ist mit dir. Ist der beste Lehrer, den du hast. Du kannst es aber nur lernen, wenn du in Gemeinschaft bist, nicht wenn du dich isolierst und zurückziehst, dann wirst du es nicht lernen. Du musst dich in Situationen begeben, wo du versagen kannst, wo du Fehler machen kannst, wo dir aber auch Dinge gut gelingen, wo dich Leute aufbauen, wo sich Leute bei dir bedanken und wo Leute auf dich zukommen und sagen, Mensch, es ist einfach gut, dass du da bist. Das habe ich auch schon gehört. Da habe ich gesagt, wir haben eine kleine Runde gemacht mit unseren Teenies und Mitarbeitern und da kam raus, wir haben über Vorbilder gesprochen. Und bei manchen war es einfach, es ist toll, wenn ich den sehe. Nicht, weil der das gemacht hat oder kann, wenn ich den sehe. Einfach, ich gucke den an, denke mir, wow, cool. Das baut mich auf, das freut mich alleine, dass er oder sie da ist. Manchmal ist so wenig, so viel. Ich habe mir Hilfe geholt in dieser Zeit bei reifen Geschwistern. Hilfe für Ehe, Hilfe für für Familienleben, Hilfe für meine Dienste. Ich habe Hilfe im Beruf gebraucht. Auch da habe ich mir Leute geholt, die gut sind, die weiter sind, die Erfahrung gemacht haben, die gut durchgegangen sind. Ich habe mir Hilfe geholt für mein Zeitmanagement, für meine Arbeit an meinem Charakter. Das waren leibliche Menschen zum Anfassen, es waren aber auch Bücher, Kassetten damals noch. Ja, ich habe ein paar aufgehoben, schmeiße ich nicht weg. Da waren Predigten drauf von John McFarlane und von solchen Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, die Glauben gehalten haben, und das habe ich mir angehört. Und so bin ich weitergekommen. Ich habe mit denen gesprochen. Ich habe gesagt, kannst du mir einfach, gib mir einen Rat. Kannst du für mich beten? Können wir uns mal zusammensetzen? Können wir reden? Ich erzähle dir, wie es in meinem Leben aussieht. Ungeschminkt, echt, ohne Maske. Was würdest du tun an meiner Stelle? Ich habe gelernt von Jesus selber. Ich habe sein Leben studiert. Es steht 4-mal hier drin. 4 Evangelien. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Lies das. Lies es und lies es immer wieder. Ich kann auch sagen, naja, ich weiß nicht, wie oft ich die Evangelien durchgelesen habe. Ich müsste ja langsam auswendig können. Dem ist nicht so. Warum trainiert Arjen Robben überhaupt noch? Kann er keinen Ball stoppen? Kann er keinen Pass spielen? Kann er nicht aufs Tor schießen? Wieso trainiert er eigentlich noch? Um gut zu bleiben. Um seinen Körper nicht vergessen zu lassen, wie dieses Gefühl ist des Spielens, des Schießens, des Passens. Und so liest du das Wort Gottes, damit du am Puls dranbleibst, damit dieses Wort dich immer wieder neu berührt. Und dieses Wort hat diese Qualität. Es ist nicht wie ein Rezept, wo du sagst, ich brauche da nicht mehr reingucken. Ich weiß, 250 Gramm Nudeln und dann 250 Gramm Hackfleisch. Das brauchst du dir nicht tausendmal im Leben durchlesen. Aber das Wort Gottes macht das, liest das. Das hat immer noch diese Qualität. Es hat immer noch dieses Leben. Es berührt dich immer noch. Und wenn es der gleiche Vers ist, weil du ihn vielleicht an diesem Tag brauchst. Ich bin diesen Weg gegangen und man kann das in einem Wort zusammenfassen, das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich bin bereit, ich habe die Bereitschaft, ja, in mir, in mein Leben sprechen zu lassen. Ich gebe Leuten die Erlaubnis, in mein Leben hineinzusprechen, mich zu korrigieren, mich zu begleiten und zu führen. Und Jüngerschaft braucht nicht nur den, der bereit ist, er braucht denjenigen, der führt und der leitet. Und da möchte ich an euch appellieren, wenn du sagst, Andi, ich kenne das alles, ich habe das in meinem Leben auch alles durchgemacht. Ja? Aber dann bist du vielleicht an dem Punkt, um anderen Jüngerschaft anzubieten und zu sagen, ich bin bereit, dich zu führen, dich zu leiten für einen Teil deines Weges. Jüngerschaft heißt nicht, einen Vertrag auf Lebenszeit abzuschließen. Ja, so nach dem Motto, ich möchte bitte den Quartalsbericht haben. Wie steht's denn mit der Geduld? Ja, wie steht es denn hier mit Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit und mit diesen? Nein, es geht um eine Begleitung. Eine Begleitung, die etwas aushalten kann, die mal Frust aushalten kann. Wenn du kommst und sagst, es geht alles schief. Das, was wir besprochen, gebetet haben, nichts klappt. Gar nichts geht. Und du hältst es aus als reifer Christ, weil du denkst, wow, es erinnert mich an was. Das habe ich auch schon erlebt. Ich war auch schon in diesem Tal. Aber ich bin da nicht sitzen geblieben, wir sind da weitergegangen. Und komm, erzähl mir, was ist passiert? Was hat dich gefrustet? Wie hast du reagiert? Arbeit, das ist Arbeit. Zuhören, raten, beten, begleiten. Das ist Jüngerschaft. Nachfragen, aber auch nicht ständig nachbohren, nicht kontrollieren, sondern auch Freiraum geben, dass der oder diejenige sich rühren kann, wenn sie soweit ist, auch mal akzeptieren. Er sagt, im Moment will ich nicht. Okay. Bete ich weiter für dich. Du weißt meine Nummer, du weißt, wo ich wohne. Ruf an, komm zu mir. Jüngerschaft zu geben heißt aber auch Grenzen zu setzen und sagen, sorry, das Stück gehst du alleine. Das ist dein Part. Ich habe dir alles gesagt, ich habe dir alles geraten. Jetzt setz es um. Jetzt setz es um. Muss man auch mal fest sein. Und ich glaube, wir haben in dieser Gemeinde Männer und Frauen, die so fest und so reif sind. Und ich möchte den Jüngeren wirklich das ans Herz legen, nehmt es in Anspruch. Nehmt es in Anspruch. Geht auf Leute zu denen ihr Vertrauen habt. Fragt sie. Bei mir haben das auch immer wieder, bei mir waren es jetzt Jungs eigentlich immer nur, gemacht. Und den einen habe ich länger begleitet, den anderen habe ich kürzer begleitet. Ja, aber es war immer gut. Es war auch für mich gut. Weil durch diese Probleme und Fragen ich wieder nachgedacht habe, Mensch, was hat Gott in meinem Leben eigentlich schon alles gemacht? Wow, Herr. Du bist gigantisch, du bist einfach genial gut. Wir brauchen das, Leute, in einer lebendigen Gemeinschaft, Jüngerschaft. Das heißt ja auch in Matthäus 28, Vers 19, macht zu Jüngern. Das heißt nicht einfach, wow, ich habe jemanden mitgebracht und er hat sich jetzt für Gott entschieden und dann, hier, ich kaufe dir noch eine Bibel und dann komm einfach. Ja, hör gut zu in der Predigt und nein, das ist viel mehr. Das ist viel mehr. Aber es lohnt sich, es ist so, so kostbar. Paulus sagt, er ist durch so eine ganze Zeit durchgegangen, Philipper 4, Vers 12 und 13. Philipper 4, Vers 12 und 13. Der Paulus ist durch diese Jüngerschaftsschule durchgegangen und es war eine harte Schule. Und er sagt, ich kann jetzt niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht oder der mich stark macht. Was hier nicht steht, aber impliziert ist, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, ohne bitter zu werden. Ich vermag alles, ohne ironisch oder sarkastisch zu werden. Ich vermag alles, ohne neidisch zu werden, weil ich einen tiefen Frieden im Herzen habe. Das ist das, was die Bibel unter Freiheit versteht. Freiheit heißt nicht, mir geht es so gut, dass ich überhaupt keinen Mangel habe und mir aufgrund meines Geldes alles leisten kann. Das ist nicht die Freiheit, die die Bibel meint. Freiheit heißt, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein. Mir kann es gerade super gut gehen finanziell oder ganz schlecht. Ich kann seelisch gut oder schlecht drauf sein. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Ohne bitter zu werden, ohne neidisch zu werden, ohne sarkastisch zu werden. Das ist Freiheit. Und das ist wahre Stärke. Das ist echte Stärke, wenn du das kannst. Und das ist ein Prozess von Jahren. Bei dem einen länger, bei dem anderen kürzer. Aber es ist so unendlich wertvoll, wenn du das hast. Weil dann können Dinge über dich hereinbrechen in deinem Leben, die du nicht vorhergesehen hast, die du nicht erbeten hast, die du auch keinem wünschst. Dein Ehepartner stirbt. Wir haben das gehabt hier in der Gemeinde. Das ist so etwas, das wünschst du niemandem, das willst du auch nicht erlebt haben. Wenn da kein Fundament da ist, wenn du nicht Jüngerschaft gelebt hast, sondern nur immer dich wo reingesetzt hast, fromme Sprüche gelernt hast, zu sagen als Antwort, ja, sagst du, ja, wer gibt, dem wird gegeben. Und dann verlierst du deinen Job in vorgerücktem Alter, du kriegst keinen erstmal, du musst kämpfen und du hast es nicht mehr zur Verfügung. Sprechen wir gar nicht mal vom Lebensstandard, den du gewöhnt warst, den du einschränken musst, sondern dann heißt es auch noch, wer gibt, dem wird gegeben. Du sagst, sorry, Gott, ich habe nichts mehr zum Geben. Doch, hast du. Du hast unendlich viel zu geben, ob du gerade Arbeit hast oder nicht hast. Paulus hat gesagt, ich vermag alles, ob ich niedrig oder hoch bin, ob ich, ne? Ich vermag alles. Gott sagt, du kannst Zeit geben, du kannst deine Arbeitskraft geben. Vielleicht sagst du dann, im Moment muss ich mich um mich kümmern. Gott, hast du übersehen? Ich habe keine Arbeit. Ich suche händeringend um Arbeit und du bittest mich, für jemand anders etwas zu tun? Du bittest mich zu dienen? Ja. Weil es Gottes Weg ist, weil du so dein Herz siehst. Wenn du bereit bist zu geben, du sagst vielleicht, Mensch, mit dem Zehnten, ey, ich habe das ist knapp. Ich habe das ausprobiert damals. Es war bei mir dieses, das kann ich nicht jetzt. Ja? Ich muss meine Familie, meine junge Familie im Blick haben. Es geht im Moment nicht. Und es war ein harter Kampf. Und Gott hat gesagt, stell mich auf die Probe. Stell mich auf die Probe. Und ich habe den Zehnten gegeben. Und wir haben zurückbekommen in Form von Klamotten für die Kinder, in Form von handwerklichen Leistungen. Die habe ich nicht erfragt. Die sind gekommen. Das Angebot kam. Gott hat gegeben auf vielfältige Art und Weise. Das ist ein Prinzip, was ich immer und immer wieder erlebt habe. Das kam nicht am nächsten Morgen manchmal, so nach dem Motto, ich mache einen Briefkasten auf, juhu, da ist es drin. Nein, das hat manchmal Wochen gedauert und manchmal waren es Monate, wo ich gesagt habe, Gott, es wird langsam wirklich haarig und eng. Aber Gott ist nie zu spät gekommen. Vertrauen ist dadurch gewachsen. Hätte ich das nur gelesen, hätten wir das andere nur erzählt durch ihr Zeugnis, wäre vielleicht ein bisschen Glauben gewachsen. Aber dadurch, dass ich es erlebt habe selber, kann ich sagen, es war so. Das kann mir niemand mehr wegnehmen. Da können die Leute rumdiskutieren, wie sie wollen. Ich kann sagen, ich habe das erlebt. Es ist mir passiert, mehrfach. Der Verlust eines Partners oder eines Kindes, ja, wünscht man niemanden. Das sind schwerste Erlebnisse. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dann feststellst, dass du in solchen Situationen in dir etwas hochkommt, wo du denkst, das habe ich doch eigentlich schon längst überwunden. Ich bin doch durch diese Schule durchgegangen. Ich habe doch meine Masken abgelegt. Und da kommen plötzlich so Sachen, Mensch, ich kann mich doch nur auf mich verlassen. Gott hat nicht verhindert, dass das passiert ist. Die Gebete der anderen konnten es nicht verhindern, dass das passiert ist. Meine eigene Glaubensstärke hat anscheinend auch nicht gereicht. Und du ziehst dich immer mehr eigentlich zurück und sagst, ich mache mein Ding. Ich mach's, ich kümmere mich. Lasst mal, lasst gut sein, ist schon in Ordnung. Passt schon, ist nett gemeint von euch, ist gut so, aber lasst es mal. Lasst es in Ruhe. Ist das ein Rückfall wieder in die Anfangszeit? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass in unserem Herzen ganz tief innen drin so kleine Drehbücher noch überlebt haben, noch existieren. In der Psychologie wird es genannt innere Skripte, die sind geschrieben. Und die sind tief unten. Und du hast in deinem Christenleben schon viel gemacht mit Gott und viel abgelegt. Du hast dich verändert in deinem Charakter. Du bist gewachsen, dein Glauben ist alles gut. Und dann kommt so etwas und du fragst dich, was ist los? Es ist ein Skript, das noch tief in dir drin ist. Und es liegt jetzt erst offen. In dieser Extremsituation kannst du einen Blick darauf werfen. Und da kannst du vielleicht erschrecken. Du kannst auch verzweifelt sein darüber, aber es ist da. Und ich sage dir, es gibt keinen anderen Weg als den, den du damals gegangen bist mit den offensichtlichen Dingen, die so auf dem Präsentierteller lagen, wo du sagst, oh ja, die Sache mit dem Zorn, ja, die Sache mit der Unverlässlichkeit und die ganzen Sachen. Nein, das ist eine ganz tiefe Geschichte. Da geht es um eigene Kraft und eigene Stärke und doch die Sache, die Kontrolle behalten zu wollen. Und dann deckt das nicht wieder zu mit irgendwelchen anderen Sachen. Deck es nicht zu. Lass es offen, preis den Herrn und sag, Herr, danke. Und das steht eben auch in Römer 5, Vers 1. Da geht in Römer 5, Vers 2 und 3, da heißt es, wir haben Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Amen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Das ist genau dieser Punkt. Und wenn du dieses Fundament hast, weil du Jüngerschaft gelebt hast, dann wirst du durch so einen Prozess auch heil durchkommen und wirst stark werden. Wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Du hast von Gott alles, um durch solche Krisen heil durchzukommen und stärker daraus hervorzugehen, als du reingegangen bist. Gott möchte, dass diese inneren Skripte auch geheilt werden. Und er weiß genau, wem er was zumuten kann. Das kann ich euch wirklich sagen. Nicht jeder von euch ist Hiob. Ich meine, Hiob war ein gerechter Mann wie niemand vor ihm auf Erden. Und Gott hat zugelassen, dass dem alles genommen worden ist. Leute, alles. Nicht nur ein Leben, nicht nur Geld. Gesundheit, Finanzen, alles weg. Der war völlig am Ende. Aber ich sage euch, nicht jeder von euch ist Hiob. Versteht ihr? Das war sein Flaggschiff auf Erden. Ich bin nicht Hiob und Gott wird mir nicht alles wegnehmen. Aber er hat Sachen weggenommen aus meinem Leben und geguckt, wie es um mich steht und mich auf einen Weg gebracht, fester und stärker zu werden im Glauben, im Vertrauen auf ihn und Frieden zu machen mit mir und mit ihm und mit meinen Mitmenschen. Und es ist so kostbar und da kann wirklich kommen, was will, was Gott mit mir will, ja, nicht falsch verstehen. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Für mich kann kommen, was will, was Gott will. Ich werde da durchgehen. Ich werde nicht kaputt gehen. Ich werde daran nicht verzweifeln. Weil dieser Frieden in meinem Herzen ist. Weil ich den an meiner Seite habe, der Friedefürst ist. Weil ich gerecht bin in seinen Augen. Weil ich gelernt habe, mich einzuschätzen. Und weil ich weiß, dass da immer noch was in mir schlummert. Auf das ich vielleicht noch keinen Blick geworfen habe. Und irgendwann kommt eine Situation. Und dann kann ich da einen Blick drauf werfen. Und dann kann ich erschrecken und kann sagen, das gibt's doch gar nicht. Ja? Das gibt's doch gar nicht. Das ist dieses, ich habe mal noch nachgedacht und gedacht, dieses Ich zuerst. Es passt gar nicht zu einem Christen. Es passt so überhaupt nicht zum Christen. Ich zuerst. Aber wenn dir alles Mögliche genommen wird, denkst du nicht auch dann, ich zuerst? Erstmal ich jetzt, ich zuerst. Geben? Gerade schlecht, Herr. Gerade schlecht. Ungünstiger Zeitpunkt. Ja? Da wirst du absolut an deine Grenzen geführt. Ja? Was machst du? Schritt 1, wie damals, Kapitulation. Ich kann nicht mehr, Herr. Ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich schaffe das nicht. Punkt 2, Bekenntnis. Du sagst, es tut mir leid. Ich denke im Moment nur an mich. Kreuzworträtsel, kennt ihr? Weltmacht mit 3 Buchstaben? Ist nicht USA, ist ich. Weltmacht mit 3 Buchstaben, ich. Na? Eigene Kraft, ich. Immer trifft's mich. Wenn was schief geht, es trifft immer mich. Das Unglück trifft immer mich. Ich. Ne? Ich zuerst. Jetzt bin aber ich mal dran. Weltmacht mit 3 Buchstaben. Das bin ich. Ja? Gott weiß das. Ja? Und wenn das offengelegt wird und wehtut, Gott sagt, jetzt ist die Zeit der Heilung. Es ist die Zeit der Heilung. Bekennen, es tut mir leid, Herr. Ich gucke auf mich. Ich verlasse mich doch zu sehr auf meine eigene Fähigkeit, Erfahrung, Stärke. Ich verlasse mich noch zu sehr drauf. Herr, vergib mir und führ mich raus. Und dann sagt der Geist Gottes, okay, hier ist die Hand. Und dann zieht er dich raus und sagt, so, jetzt lies mein Wort und nimm mein Wort. Denk darüber nach, bete es und glaube es. Und dann mach die Augen auf, was passiert. Dann mach die Augen auf, was dann passiert. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel. Und damit möchte ich schließen. Ein Schlüssel ist es wirklich, anderen Menschen zu dienen. In einer Situation, wo du meinst, dass nur du Hilfe brauchst im Moment und dass du derjenige bist, dem jetzt gefälligst gedient wird. In solchen Momenten, wenn du sagst, Herr, gebrauche mich, nimm, was ich habe und zeig mir, was ich für dich tun soll, dann wirst du über eine Grenze drüber kommen, wo du nie gedacht hast, dass du das schaffst. Und dann wird etwas in deinem Leben passieren, du wirst den Segen Gottes erleben, das kann ich dir versprechen. Wenn du dich Gott so auslieferst in deiner Schwachheit, und denk dann, das war mal Jahreslosung, glaube ich, ne? In deiner Schwachheit kommt Gottes Kraft zur Vollendung. Das ist der Punkt der Kapitulation, des Bekenntnisses und des Sagen, Herr, nur mit dir komme ich da durch. Und jetzt zeig mir, wie ich dir dienen kann. Und dann wird Gott dein Leben restaurieren, erneuern, wiederherstellen. Ja, und du wirst zu jemandem werden, wo andere hingehen und sagen, ich brauche dich für ein Gespräch, ich brauche dich für einen Rat, ich brauche dich für einen Lebensabschnitt, ich brauche dich. Und so möchte ich den Jungen zurufen, such die Jüngerschaft, such das, nehmt das in Anspruch und den Älteren gewährt das und gebt von eurem reichen Schatz an Erfahrung und vergesst dabei nicht, dass ihr auch noch auf dem Weg seid. Der Heiligung, wie ihr es vorhin gesagt habt, und des Trainings bis zum letzten Atemzug. Und dann ist nicht alles aus, dann geht's richtig los. Amen. Amen.